Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich hatte es eben in der Begrüßung schon gesagt, heute endet eine Predigtreihe, die Predigtreihe zum Thema Christ und Staat. Und das ist nicht die neue Kirchendeko, auch wenn es jetzt seit 5 Wochen in dieser Kirche steht, sondern es ist ein Hinweis, der uns hilft zu verstehen, wie wir geprägt sind, auch in unserem Denken über den Staat durch die 4 Phasen der Geschichte Gottes mit dem Menschen. Für die, die das erste Mal jetzt in diese Reihe hineinkommen, als kleine Einführung, für die, die schon ein paar gehört haben, als Wiederholung. Und für alle die, die alle Predigten der Reihe gehört haben, als kleinen Moment der Entspannung, bevor etwas Neues kommt. Die erste Phase der Geschichte Gottes mit dem Menschen ist die Schöpfung. Gott, der in sich Gemeinschaft ist, den wir als den dreieinigen Gott bekennen, schafft uns als Menschen, die seinem Ebenbild sind, also auch gemeinschaftsbedürftig, in einem paradiesischen Zustand, in einem Zustand ungebrochener, tragfähiger Gemeinschaft. In diese Situation hinein kommt der Sündenfall. Der Sündenfall, das ist das Wort für die Entscheidung des Menschen, aus der Gemeinschaft mit Gott auszubrechen und ganz eigene Wege zu gehen. Und das hat Konsequenzen. Nicht mehr Gott ist auf dem Thron, sondern andere Dinge bekommen den ersten Rang. Materielles, vielleicht das eigene Aussehen, der eigene Status. Und damit verbunden ist, dass das Herz und das Wesen des Menschen gebrochen ist. Ab diesem Moment. Er ist nicht mehr in der Lage, nur gut zu sein. Ganz im Gegenteil, er ist oft sogar geradezu gedrängt, böse zu sein. Gott lässt seine Menschheit aber nicht allein. Und das Erste, was er tut, ist, dass er Ordnungen schafft. Ordnungen, die dazu da sind, ein Leben zu ermöglichen. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist eine solche Ordnung. Aber auch staatliche Gewalt ist so eine Ordnung. Das Feindbild dieser Ordnung ist totales Chaos, Bürgerkrieg, um es auf die Spitze zu treiben. Ordnungen sind von Gott her gedacht, dazu da, das Schlimmste zu verhindern, nicht die perfekte Welt zu schaffen. Das geht seit dem Sündenfall nicht mehr. Aber darüber hinaus kommt Gott in Christus in die Welt und bietet uns an, unser Leben neu zu machen. Unsere Beziehung zu Gott, die gebrochen ist, wird wiederhergestellt, ganz individuell. Und wir beginnen dann ein neues Leben mit Christus. Und die Überschrift zu diesem neuen Leben ist Wiederherstellung, weil wir dem ähnlicher werden, wie wir gedacht sind, weil wir immer mehr auch das tun können, wozu wir berufen sind. Und weil die Folgen des Sündenfalls zurückgedrängt werden. Aber nicht völlig überwunden. Erst in der letzten Phase, die noch kommt, wenn Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft, dann wird alles wiederhergestellt. Und doch beginnt diese Wiederherstellung schon hier im Leben der Christinnen und Christen. Während wir diese Predigtreihe so durchgegangen sind und die einzelnen Aspekte bedacht haben, da konnte ich merken, dass immer wieder ein Aber aufkam. Als wir über die Ordnungen nachgedacht haben, da war das Aber: Aber was, wenn diese Ordnungen missbraucht werden? Was ist, wenn die Regierungswahl durch und durch böse ist? Was ist, wenn der Staat verlangt von mir, dies und das zu tun, was doch Gottes Geboten widerspricht? Als wir darüber gesprochen haben, dass die Wiederherstellung schon jetzt in der Gemeinde beginnt und dass wir die Art zu leben, wie Christus sich für die Gemeinde vorgeschrieben hat, nicht einfach der Gesellschaft aufdrücken dürfen, da war das Aber: Ja, aber sollen wir in der Gemeinde fromm sein und wenn wir draußen leben, dann einfach so tun, was alle tun? Haben wir 2 Gesichter, das in die Gemeinde und das nach außen? Zusammenfassen kann man das in den abschließenden Fragen für heute. Und die erste lautet: Was machen wir, wenn von uns gefordert wird, etwas zu tun, das gegen Gottes Gebote verstößt? Ganz persönlich. Wenn jemand oder eine Organisation oder der Staat sagt, tu das. Und weniger persönlich, sondern mehr eine allgemeine Frage, wie gehen wir damit um, wenn in unserem Land, in unserer Kultur Dinge geschehen, die gegen Gottes Gebote verstoßen. Und auf beide Fragen gibt uns unser Predigtabschnitt einen grundlegenden Hinweis in dem Kernvers. Petrus und die anderen Apostel erwiderten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nun ist das leicht gesagt und schwerer getan. Für Petrus und die anderen war es relativ leicht. Halten wir uns nochmal vor Augen. Ne? Die sind 3 Jahre mit Jesus durchs Land gezogen. Sie haben gesehen, was er kann. Dann hatten sie einen kurzen Absturz, als er hingerichtet wurde oder gefangen genommen wurde. Da haben sie sich versteckt. Aber dann sind sie dem Auferstandenen begegnet. Dann sind sie vom Heiligen Geist erfüllt worden. Dann ist die erste Gemeinde gegründet worden. Ein paar tausend Leute sind zum Glauben gekommen. Und sie haben gepredigt und es sind durch sie, durch ihre Gebete, Wunderheilungen geschehen. Und last but not least, vor unserem Predigttext, da waren sie im Gefängnis. Sie waren eingesperrt, weil man ihnen sagen wollte, haltet den Mund, hört auf, von Jesus zu reden. Doch wenn Sie davor einmal lesen, dort lesen wir dann, in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Gefängnistüren und führte die Apostel hinaus. Geht in den Tempel, sagt er, und verkündet dort allen die Botschaft vom neuen Leben durch Jesus. Lasst nichts davon weg. Also mit dieser Geschichte, 3 Jahre mit Jesus, Auferstehungswunder, der Heilige Geist kommt an Pfingsten, ein paar tausend Leute entscheiden sich, die Gemeinde wird gegründet, Lahme gehen und ein Engel holt sie aus dem Gefängnis, dass sie dann vor Gericht stehen und sagen, ja, ihr habt recht, liebe Oberste, und wir werden jetzt nichts mehr tun, was euch ärgert, ist undenkbar. Ganz im Gegenteil, sie stehen dort und sagen, nein, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir, und ich vermute mal 99,99% aller Christen danach, haben nicht so eine Erfahrungsdichte. Wir haben nicht solche Wunder gesehen. Wir sind nicht von Engeln aus Gefängnissen herausgeholt worden. Und doch gilt dies als Aufforderung für uns genauso. Wenige Jahrzehnte später gab es schon richtige Christenverfolgungen. Und auf die Spitze getrieben waren die im 3. Jahrhundert. Der Kaiser im Römischen Reich galt nicht als Gott, aber er galt als göttlich. Und deshalb konnten in Tempeln auch Statuen aufgestellt werden mit dem Antlitz des Kaisers. Und das konnte verlangt werden als Zeichen der Loyalität zum Staat, vor dieser Statue ein Opfer zu bringen. Und das Römische Reich war wohl organisiert. Und ein Nebeneffekt dieser Verpflichtung, Opfer zu bringen, war, dass man die Christen damit ausschalten wollte. Denn die Christen sagten, das ist Götzendienst. Ich kann nicht vor einem Menschen, auch wenn es der Staatsoberhaupt ist, ein Opfer bringen. Alle meine Opfer gebühren Gott. Und so gab es Christen, die sich geweigert haben. Und sie wurden hingerichtet. Es gab Christen, die flüchteten und ihren Besitz zurückließen, anstatt dieses Sakrileg zu begehen. Dann gab es Christen, die sagten, naja, ich gehe da hin und ich streue da so ein paar Körner Weihrauch, aber innerlich bete ich, oh Herr, du weißt, wie ich es wirklich meine, hier geht es jetzt nur um was Äußerliches, aber du kennst mein Herz. Und dann gab es die ein bisschen wohlhabenderen Christen, die machten es ganz geschickt, die bestachen Beamte, um eine Bescheinigung zu bekommen, auf der stand, ja, er hat geopfert. Aber er hatte nicht geopfert. Und für die Gemeinde war das eine Riesenfrage, nachdem diese Verfolgungswellen abgeebbt waren, es gab 2 davon, wie gehen wir mit denen um, die schwach geworden sind, die geleugnet haben? Wie gehen wir mit denen um, die sagen, ich habe es doch nur äußerlich getan? Wie gehen wir mit denen um, die sich mit Bestechung gerettet haben? Wie gehen wir mit all denen um, die nicht gesagt haben, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen? Und diese Frage zieht sich durch die Kirchengeschichte durch. Wir haben eben das Lied gesungen, ein feste Burg ist unser Gott. Martin Luther hat es komponiert oder die Melodie irgendwo geklaut, aber der Text ist jedenfalls von ihm in Anlehnung am Psalm 46. Und eigentlich gehört dieser Choral in die Passionszeit und zwar auf den zweiten Sonntag. Und das Thema ist sittlicher Ernst und die gewissenhafte Erfüllung. Mit diesem Lied hat Luther den Kirchgängern zugerufen, bleibt ehrbar, tut, was Gott ehrt und vertraut auf Gott, auch wenn es euch etwas kostet. Wir wissen nicht genau, wann es geschrieben haben, aber wir wissen, dass es nach dem Reichstag zu Worms war. Und das ist eine ganz ähnliche Situation wie die Petrus erlebt. Petrus vor den Oberen seines Volkes und Martin Luther vor dem Kaiser und den Fürsten des Reiches. Und sie sagen, hör auf zu sagen über Jesus, was du sagst. Und draußen ist genug Holz für den Scheiterhaufen. Luther weiß, es geht hier um sein Leben. Und nach Bedenkzeit sagt er dann, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift, also der Bibel, unklare Vernunftgründe überzeugt werde, so bin ich durch die Heilige Schrift überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil gegen das eigene Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Wir könnten stundenlang jetzt so weitermachen und müssen gar nicht ins Mittelalter gehen und nicht ins dritte Jahrhundert. Wir müssen nur 15 Kilometer Richtung Osten gehen, in die ehemalige DDR. Dort war es für viele Eltern die Frage, melden wir unsere Kinder für die Jugendweihe an, was dann wahrscheinlich bedeutet, dass sie kein Abitur machen, dass sie nicht studieren, dass sie andere Nachteile haben, oder versuchen wir irgendwie Kompromisse einzugehen. Auch dort haben Christen unterschiedlich reagiert, von angepasst über Kompromisswege bis hin zum offenen Widerstand. Und die unter uns, die im Westen groß geworden sind, wir sollten uns schwer hüten zu richten. Es gibt eine Arroganz der in Freiheit Geborenen. Wie wir uns verhalten würden, das wissen wir erst, wenn wir in so einer Situation sind. Aber auch für uns gilt dieser Satz, man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Auch wenn nur wenige von uns in eine Situation kommen werden, wo es darum geht, was wir verkünden. Das ist in unserem Land noch kein großes Thema. Aber trotzdem, wie wir leben, ist ein Thema. Für mich war so ein Offenbarungsmoment, als Eltern zu mir kamen und erzählten, wie ihr Sohn angefangen hat. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, wie ihr Sohn angefangen hat, im Kfz-Handwerk zu arbeiten und dort ein Mensch in die Werkstatt kam und sagte, ich brauche einen neuen Auspuff. Und die überprüften das und stellten fest, nein, da waren nur ein paar Schellen lose. Der braucht keinen neuen Auspuff. Und der Meister sagte, wir tauschen ihn aus. Und die Rechnung war natürlich eine ganz andere. Und dieser junge Mann, sie fragte, was mache ich jetzt? Was mache ich? Das ist Diebstahl, nichts anderes. Du sollst nicht stehlen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das war nun ein ganz junger Mann, aber können wir uns vorstellen, dass bei diesen ganzen Leuten bei VW, die dort diesen Abgasskandal mitgemacht haben, dass da kein Christ war, der hätte sagen können, nein, ich will es nicht. Die Besonderheit im Predigtabschnitt hier ist, dass sie gar nicht hingerichtet werden. Sie werden nicht hingerichtet, weil es einen Fürsprecher gibt. Und das ist eine Erfahrung, die Christen oft machen, dass das, was sie gefürchtet haben, was passiert, wenn sie sagen, man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen und ich mache nicht mit, dass dann doch noch eine Bewahrung geschieht und sie davon befreit werden. Aber das ist nur eine Beobachtung, das ist ein Anlass zur Dankbarkeit, es ist kein Versprechen. Christen müssen damit leben, dass sie um des Glaubens willen Nachteile in Kauf nehmen. Jesus hat das angekündigt und er hat das sogar mit einer Segenszusage verbunden. In der Bergpredigt heißt es, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Und da gilt, wir sind eingebunden in diese Geschichte, denn das Erlösungswerk, es begann schon mit den Propheten, die anfing, von Jesus zu zeugen. Und jetzt sind wir die, die bezeugen, bevor das Ende kommt. Petrus und die anderen machen genau das. Im Text heißt es, man rief die Apostel wieder herein, ließ sie auspeitschen und verbot ihnen, noch einmal in der Öffentlichkeit zu sprechen und sich dabei auf Jesus zu berufen. Dann wurden sie freigelassen. Die Apostel aber verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie dazu auserwählt hatte, für Jesus Verachtung und Schande zu ertragen. Also wenn man ausgepeitscht wird, geht man normalerweise nach Hause und sagt, ich brauche A ein Bett und B einen Arzt. Aber sie gehen voller Freude, weil sie sagen, wir dürfen etwas von dem ertragen, was Jesus für uns ertragen hat. Und dann machen sie weiter, als hätte es das Verbot nicht gegeben. Sie lehrten weiterhin jeden Tag öffentlich im Tempel und auch in Häusern und verkündeten, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist eine eindeutige Aussage und doch irgendwie jedem klar. Und jetzt mal ganz ehrlich, so unter uns, eigentlich hätte ich mir das doch alles sparen können, oder? Denn unser Problem ist doch in der Regel nicht die Erkenntnis. Unser Problem ist doch nicht zu wissen, das ist falsch. Unser Problem ist der fehlende Mut, manchmal die Bequemlichkeit, manchmal die Unsicherheit, was werden meine Kollegen, meine Nachbarn, meine Freunde, meine Klassenkameraden sagen, die Angst vor Ablehnung und manchmal einfach Feigheit, die uns hindert, das zu tun. Man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Schauen wir auf die zweite Frage. Wie gehen wir damit um, wenn in unserem Land, in unserer Kultur Dinge geschehen, die gegen Gottes Gebote verstoßen? Dabei müssen wir nicht konkret entscheiden, tue ich etwas gegen Gottes Willen, sondern lasse ich zu, dass etwas gegen Gottes Willen verstößt. Es bleibt die Grundschiene des letzten Themensonntags. Es ist nicht unsere Aufgabe, einer nichtchristlichen Gesellschaft christliche Werte aufzudrücken. Wir dürfen Zeuge sein, wir dürfen werben, wir dürfen Gottes Wahrheit in das Land hineinsprechen. Aber wir dürfen nicht zwingen. Und da, wo es geschehen ist in der Geschichte, hat es meistens übel geendet. Aber natürlich hat das Grenzen, was, wenn es um Menschenleben geht. Das Top-Thema in diesem Zusammenhang in unserer Zeit ist es, nehmen wir Flüchtlinge ins Kirchenasyl auf. Ich glaube, das ist eine Entscheidung der persönlichen Führung. Und auch da ringen zwei Werte miteinander. Die Entscheidung, wer in unserem Land einwandern darf, wer Asyl bekommt und wer nicht, gehört in den staatlichen Bereich. Die Regierungsgewalt ist, so die Schrift, von Gott eingesetzt, um das Chaos zu verhindern. Und dass es Chaos gibt, wenn alle Grenzen auf sind, das haben wir ja 2015 auch gesehen. Die Frage ist, wie lange hätten wir das durchgehalten als Nation? Noch ein Jahr? Noch zwei Jahre? Noch drei Jahre? Also, wenn die Regierung eingesetzt ist, um Chaos zu verhindern und wir aber gegen dessen Handeln verstoßen, dann schwächen wir dessen Autorität und stellen uns darüber. Das ist in unserem Land ja normal mittlerweile, fast schon Volkssport, denen da oben nicht zu vertrauen und sie alle zu Idioten zu erklären. Doch wehe uns, wenn diese Ordnung zusammenbricht. Deshalb darf ich nicht einfach sagen, dieses Gesetz passt uns nicht, jene Entscheidung des Staates ist falsch. Und wir machen jetzt, was wir für richtig erkannt haben. Das ist nicht nur illegal, das ist unethisch. Es kann aber trotzdem richtig sein. Und deshalb ist es eine Frage der persönlichen Führung, wo im Gebet geklärt werden muss, welche Entscheidung ist dran. Im Dritten Reich haben Christen Juden versteckt. Soll es anders sagen, haben viel zu wenige Juden versteckt und ihm bei der Flucht geholfen. Und natürlich war das Rechtsbruch und natürlich war es richtig. Weil ich nicht so dramatisch, ich habe zweimal für Menschen, die aus der DDR geflohen waren, Eigentum über die Grenze mitgenommen. Nichts Dramatisches, nur im Koffer getan. Das war ein Rechtsbruch. Aber es war natürlich richtig. Es gibt also Grenzen, in denen wir sagen oder tun müssen, was Petrus sagt. Man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen, auch als Christ in einem freien Land. Aber noch einmal, das muss die Ausnahme sein und das Ergebnis von wirklich intensivem Abwägen und persönlicher Führung durch den Heiligen Geist. Fassen wir zusammen, Christ und Staat. Wir sollen den Staat schätzen, wir sollen für die Verantwortlichen beten, wir sollen dankbar das Gute annehmen, wir sollen ihn nicht mit christlichen Idealen überfrachten, wir sollen aber treu bezeugen, wofür wir einstehen, und wir sollen eindeutig Nein sagen, wo wir gezwungen werden sollen, etwas zu tun, und manchmal werden wir auch Nein sagen, wenn es darum geht, andere zu hindern, zu tun. Und bei all dem möge Gott uns führen. Amen.